Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Mit Fabian, hallo. Wenn ihr einer Katze zu nahe kommt oder mit der irgendwas macht, was die nicht möchte, also ja zum Beispiel gegen den Strich streicheln, dann faucht die und zeigt euch so, dass sie das nicht will. Vielleicht hat sie auch mal mit ihrer Pfote auf eure Pfote gehauen. Oder wenn ihr im Wald seid, um ja, Hirsche zu beobachten und ihr dann aus Versehen Krach macht, dann rennt der Hirsch weg und ist auf und davon. Tiere können sich also wehren mit Geräuschen, mit Kratzen oder wenn sie Angst haben, eben durch Weglaufen. Aber nicht nur Tiere können sich selbst verteidigen, sondern auch Bäume, Blumen und andere Pflanzen. Und das Ganze, obwohl die ja natürlich nicht beißen, kratzen oder wegrennen können. Wie die das machen, das hört ihr gleich nach Kraftklub. Kein Liebeslied. Ihr hört den Kakadu-Entdeckertag und heute entdecken wir gemeinsam, wie es Pflanzen und Bäume schaffen, sich gegen Angreifer zu Wehr zu setzen, also quasi Selbstverteidigung. Ich habe mir gerade schon den Kopf zerbrochen, wie die das machen. Meine allererste Idee waren Karatebäume oder halt feuerspuckende Blume und nochmal der Karatebaum. Ja, das gibt's ja schließlich auch in Comics und bei Super Mario. Bevor ich hier weiter mit meinen Quatschideen um mich schmeiße, hören wir doch einfach mal, wie sie es wirklich machen. Pupsende Giraffen und das Geheimnis des Akazienbaumes. Ein brandneues Radiofeature von Ulrike Klausmann.
Tatort Tabakpflanze. Gefräßige Käfer lassen sich auf ihren großen grünen Blättern nieder und fallen darüber her. Aber schon bald vergeht ihnen der Appetit. Die Tabakpflanze hat die Angreifer erkannt und schickt ein Nervengift in ihre Blätter. Es heißt Nikotin. Jetzt sind die Pflanzen schon so vollgepumpt, dass in jedem Blatt so viel Nikotin ist wie in 10 Zigaretten. Den Käfern wird schlecht und sie fliegen davon. Aber nach Sonnenuntergang kommt der nächste Feind. Nachtfalter legen ihre Eier auf der Unterseite der Tabakblätter ab. Und schon bald schlüpfen tausende gierige Raupen. Jetzt muss die Tabakpflanze schnell reagieren. Denn die hungrigen Raupen sind nicht nur unempfindlich gegen Nikotin, sie mögen es sogar und sind ganz wild darauf. Die Pflanze zieht das Nikotin sofort aus ihren Blättern und sendet einen ganz speziellen Duft aus. Dieser Duft lockt die Weichwanzen an, fette, sechsbeinige Viecher mit Saugrüssel. Sie stechen die kleinen Raupen an und saugen sie aus. Die Wanzen werden noch fetter und die Tabakpflanze ist gerettet.
Bienen sammeln Honig, Eichhörnchen Nüsse und Menschen alles Mögliche. Manche horten Sticker oder Briefmarken, manche sammeln leere Flaschen. Klaus Osterwald ist ständig auf der Suche nach neuen Geräuschen.
Ich sammle schon seit vielen, vielen Jahren Geräusche, weil das interessiert mich. Und dann habe ich eines Tages mal gelesen, dass Fische Geräusche machen, unter Wasser auch. Und das wollte ich dann auch hören. Und dann habe ich ein Unterwassermikrofon, das nennt man Hydrofon, erfunden und gebaut.
Eines Tages ist Klaus zum Baggersee gefahren. Sein Unterwassermikro hat er an eine Angel gehängt und in den See getaucht. So konnte er die Fische belauschen. Nur was sie sagen, das weiß er auch nicht. Dann hat er die Wasserpflanzen entdeckt. Sie bewegten sich unter der Wasseroberfläche wie grüne Haare eines unsichtbaren Seeungeheuers.
Ich habe das Hydrofon an so einer großen Angel gehabt und bin dann nahe an die Pflanzen rangegangen und habe gehört, dass die unglaublich laute Geräusche machen. Erst habe ich gedacht, irgendwas ist kaputt, irgendwo läuft ein Motor oder sowas. Bis ich dann gemerkt habe, nee, das sind die Pflanzen. Und zwar ganz besonders gibt es eine Wasserpflanze, die direkt unten vom Grund ganz nach oben ins Licht strebt Und das ist das spiegelnde Laichkraut.
Das spiegelnde Laichkraut, das sind diese Wasserpflanzen, die einem beim Schwimmen im See manchmal um die Beine streichen, als wollten sie einen auf den Grund ziehen. Tun sie aber nicht.
Und dann habe ich auch mich auf den Bauch gelegt, auf so einem Steg, wo ich war, und habe das beobachtet. Und dieses Geräusch, das ist die Photosynthese. Photosynthese nennt man, wenn die Pflanze mit dem Sonnenlicht zusammen Sauerstoff produziert. Und dieser Sauerstoff kommt aus der Pflanze als Gas raus. Und zwar in ganz winzigen, winzigen, winzigen Luftbläschen, die unter den Stielen der Blätter wie so eine Perlenschnur nach oben gehen. Und wenn die sich lösen, das gibt so einen ganz leichten Knack. Und wenn das aber ganz viele sind und ganz schnell geht, dann gibt es dieses wie so ein Motor, so ein Geräusch.
Den ganzen Tag lang hat Klaus die Wasserpflanzen aufgenommen, die unermüdlich Luftbläschen von sich gaben. Je kräftiger die Sonne schien, umso mehr Bläschen spuckten sie aus und umso lauter wurden die Geräusche.
Also die Pflanzen sind ja meistens grün, haben grüne Blätter auch im Wasser. Und diese grüne Farbe, die kann sehr gut das Sonnenlicht aufnehmen. Deswegen sind die Pflanzen grün.
Was das Laichkraut unter Wasser macht, das machen die Bäume und Sträucher über Wasser. Man kann nur in der Luft keine Luftblasen sehen. Und so einfach aufnehmen lässt sich das auch nicht. Jedenfalls nicht mit einem Unterwassermikrofon.
Alle Bäume und Parks und sowas, das sind ja, man sagt immer, die grüne Lunge. Lunge heißt, die produzieren eben diesen Sauerstoff, damit die Luft in Köln besser wird. Und ohne unsere Parks und Grüngürtel und sowas hätten wir viel, viel schlechtere Luft in Köln, als es jetzt ist. Da kann man dann sehen, dass die Pflanzen nicht nur rumstehen und gut aussehen, sondern die sind auch wichtig für unsere Luft und somit dann eben auch für unser Leben.
Das wissen auch die Schüler der Klasse 5CM vom Kölner Humboldt-Gymnasium.
Pflanzen sind für uns wichtig, weil sie aus Sauerstoff für uns machen, das wir ja zum Leben brauchen.
Wir machen ja mit den Autos ganz viele Abgase und so. Und da steigt dann auch ganz viel CO2 hoch. Und wenn die Bäume filtern die schlechte Luft und daraus entsteht neue gute Luft und die wird dann raus, wird dann wieder in die Natur geschickt.
Ein Akazienbusch in Mexiko. Seine Blätter sind zart wie Federn, aber seine Stacheln sind lang und hell wie weiße spitze Zähne. Kaum ein Tier traut sich in die Nähe des Busches, nur die Insekten. Da ist schon eine Heuschrecke. Sie hüpft auf den Akazienbusch und beißt in ein saftiges Blatt. Der Bissen bleibt ihr im Hals stecken, denn auf einmal ist sie umzingelt von bedrohlichen Teufelsameisen. Von allen Seiten fallen sie über die Heuschrecke her. Sie hat zwar einen Panzer, aber die Teufelsameisen wissen genau, wo ihre Schwachstellen sind. An den Gelenken ihrer Beine. Sie können stechen wie Wespen. Die Heuschrecke ergreift die Flucht. Auf einem Baumstumpf erholt sich die Heuschrecke von ihrem Schrecken. Und während sie sich noch fragt, woher die Angreifer so schnell kommen konnten, kehren die Teufelsameisen in ihre Behausungen zurück. Sie wohnen in den hohlen Stacheln des Akazienbusches und ziehen darin ihre Kinder auf. Sie fressen winzige Früchte, die an ihren Blättern wachsen, und trinken ihren süßen Nektar. Dafür verteidigen sie den Busch gerne.
Die Luft im Gewächshaus ist warm und feucht. Damit die Akazienbüsche, die in heißen Ländern zu Hause sind, sich wohlfühlen. Sie stehen auf großen Tischen und strecken ihre Dornen in alle Richtungen. Die Akazien und andere Pflanzen werden hier von Wissenschaftlern erforscht. Im Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena.
Also ich stelle mir unter chemischer Ökologie irgendeine Art, Pflanzen zu züchten vor, dass Pflanzen besonders lange leben und dass man das irgendwie mit einer gewissen Chemie hervorruft.
Ich stelle mir darunter vor, dass vielleicht aus den Pflanzen, die machen oder so, dass da vielleicht was draus gemacht wird, wie Haribos oder sowas, Waldmeister-Haribos oder sowas.
Also schwer zu sagen,
weil das heißt ja Ökologie und weil man auch immer sagt, es ist öko oder so, dass es umweltfreundlich ist. Und dann Chemie, dass man vielleicht da auch was mit Pflanzen ausprobiert, mit Chemie.
Das ist interessant, weil ich diese Antwort eigentlich ganz oft höre. Also viele sind sogar der Meinung, wie passt das überhaupt zusammen, Chemie und Ökologie? So nach dem Motto, das ist doch was ganz Gegensätzliches. Ökologie ist was Gutes und Chemie ist was Schlechtes.
Angela Overmeier arbeitet im Max-Planck-Institut und führt eine Besuchergruppe durch das Gewächshaus.
Chemie ist nicht irgendwas, was von einem Menschen hergestellt wird, sondern Chemie ist irgendwas, was ganz natürlich in der Natur vorkommt.
Neben den Akazien wachsen hier noch andere exotische Pflanzen. Eine Blume sieht aus, als hätte sie Zähne und eine andere, als würde sie einen unentwegt anstarren.
Die Pflanzen produzieren chemische Substanzen, die für sie selber wichtig sind. Also so eine Pflanze muss sich irgendwie zu Wehr setzen, weil sie kann ja nicht weglaufen. Wenn wir irgendwie angegriffen werden, dann rennen wir weg. Wir rennen weg oder wir verteidigen uns. Und genau das macht die Pflanze auch, die verteidigt sich. Ihr kennt zum Beispiel Brennnesseln, die haben so Brennhaare.
Damit wehrt sich die Brennnessel dagegen, gepflückt oder von Tieren gefressen zu werden. Und wer keine Brennhaare hat, kann sich zum Beispiel mit seinem Duft verteidigen.
Ein Duft ist eine chemische Substanz, die man nicht sehen kann. Die Pflanze ruft mit einem Duft um Hilfe. Und genau genommen die Chemie, die hierbei eine Rolle spielt, ist ein Mittel der Kommunikation. Der Herr Boland an unserem Institut, der Leiter der Abteilung Bioorganische Chemie, der sagt oft, Chemie ist nichts anderes als die älteste Sprache der Welt.
Wilhelm Boland sieht aus, wie man sich einen Professor vorstellt. Weißer Bart, Silberbrille, kluge Augen.
Also wir verstehen nicht wirklich die Sprache der Pflanzen, aber wir können die Sprache der Pflanzen sichtbar machen.
In seinem Labor stehen brummende Apparate. Damit versuchen er und seine Kollegen, die Sprache der Pflanzen zu entschlüsseln. Auf ein Gerät ist er besonders stolz.
Ja, was man hier sieht, ist der sogenannte MacWorm.
MacWorm, das ist Englisch und heißt so viel wie Herr Wurm. Es ist ein kleiner, durchsichtiger Kasten, der neben einem Blumentopf steht. In dem Topf wächst eine Bohnenpflanze mit mehreren Blättern. Ein Blatt ist in dem durchsichtigen Kasten eingesperrt.
Das haben wir eingespannt, damit dieser MacWorm eigentlich immer eine glatte Oberfläche findet und dann dort ganz sauber nacheinander die Löcher hineinhacken kann. Gleichzeitig ist dieser Bereich noch in ein kleines Plexiglasgehäuse untergebracht, damit der dort freigesetzte Duft nicht sofort vom Wind weggetrieben wird, sondern gesammelt werden kann und durch andere Maschinen analysiert werden kann.
Der Apparat ist so etwas wie eine künstliche Raupe. Er macht winzige Löcher in das Blatt, denn die Forscher wollen rauskriegen, was genau die Pflanze macht, wenn sie von Raupen angeknabbert wird.
Die Raupe beginnt an dem Blatt zu fressen und das ist natürlich für die Pflanze eine Verletzung. Es ist ein Loch im Blatt, aus dem natürlich Wasserverlust auftritt. Und dieser Wasserverlust ist für die Pflanze so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Sie muss sofortige Abwehrmaßnahmen treffen, um nicht leer zu laufen. Das ist genau das Gleiche, wenn wir verletzt werden und das Blut läuft raus. Auch da müssen wir sofort stoppen und die Pflanze macht was ganz Ähnliches. Also jede Verletzung wird als eine lebensbedrohliche Situation erkannt. Und einer dieser Möglichkeiten, wo Pflanzen sich wehren können, ist A, dieses Loch zu stopfen, aber B, Signale an die Umwelt freizusetzen, die dazu führen, dass ihr geholfen werden kann.
Und genau das ist die spannende Frage. Wie ruft die Pflanze um Hilfe? Die Forscher nennen es Duftalarm.
Man spricht sogar von einem pflanzlichen SOS-Ruf. Die Pflanze ruft natürlich nicht SOS in unserem Sinne, sondern die Pflanze beginnt zu duften. Die Sprache der Pflanzen sind Duftsignale.
Ich glaube schon, dass Pflanzen intelligent sind, weil sie zum Beispiel die fleischfressende Pflanze kann ja auch zuschnappen, wenn eine Fliege da reingeht. Also ich glaube, die wissen jetzt nicht sowas wie Mathe oder so, weil die lernen das ja auch nicht. Aber das, was sie brauchen, zum Beispiel im Herbst die Blätter abwerfen, sowas wissen sie halt, glaube ich. Ich glaube schon, dass Pflanzen intelligent sind, nur auf eine andere Art und Weise, wie wir sie kennen, halt anders intelligent als wir.
Ah
eine Tomatenpflanze, wenn ihr sie so seht, so schön vor euch, wenn die von Raupen angegriffen wird, dann produziert sie Giftstoffe, sie beginnt sich zu wehren gegen die Raupe und gleichzeitig produziert sie einen Duftstoff und mit diesem Duftstoff werden auch ihre Nachbarinnen gewarnt, Achtung, da kommt Gefahr.
Florian Köchlin ist Biologin und hat viele Bücher über Pflanzen geschrieben. Sie lebt in Basel, das liegt in der Schweiz.
Etwas später, nach 2-3 Stunden, produziert sie ein anderes Duftstoffgemisch. Und dieses Mal ist es, um Nützlinge anzuziehen, die dann die Raupen fressen. Und das ganz Geniale finde ich, dass die Tomatenpflanze nicht nur weiß, dass sie angegriffen wird, sondern auch von wem. Wird sie nämlich von gefräßigen Spinnmilben angegriffen, dann produziert sie ein Duftstoffgemisch, das Raubmilben anzieht und die Raubmilben fressen die Spinnmilben. Wird sie hingegen von Raupen angefressen, dann produziert sie einen anderen Duftstoff, mit dem sie Schlupfwespen anzieht. Die Frage ist dann, wie erkennt dann die Tomatenpflanze, wer sie gerade angreift? Und die Antwort ist, sie schmeckt es am Speichel. Sie schmeckt am Speichel, welches Insekt, ob eine Spinnmilbe oder eine Raupe oder etwas anderes, sie angreift, produziert dann den richtigen Duftstoff, quasi ein SOS-Signal, und holt sich den richtigen Bodyguard. Ist das nicht toll?
Also ich denke jetzt nicht, dass die Bäume so sprechen können wie wir, aber ich denke, dass sie sich irgendwie mit Bewegungen irgendwie verständigen können, weil die haben ja auch Äste und dann können die irgendwie vielleicht mit Bewegungen sich verständigen.
Also ich glaube auch, dass die Bäume Lebewesen sind und dass sie sich untereinander verständigen können und das auch hören. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir auf irgendeine Art und Weise das irgendwie herausfinden können, weil wenn jetzt eine Katze uns hört, dann hört sie auch, aber sie versteht uns nicht.
Eine Gruppe hochgewachsener Akazien irgendwo in Afrika. Wie ihre Geschwister, die Sträucher, haben auch die Bäume lange Stacheln an ihren Ästen, um zu verhindern, dass Tiere ihre Blätter abfressen. Nur die Giraffen fürchten sich nicht vor den Dornen. Ihre Zungen sind hart wie Leder und ihre Lieblingsspeise, die Blätter der Akazienbäume.
Ein Feind, das ist die Giraffe. Die kann ja auch hoch oben fressen. Und die hat Akazienblätter sehr gern. Jetzt haben die Forscher beobachtet, dass eine Giraffe nie länger als 10 Minuten an einem Akazienbaum frisst. Warum? Das haben sie genau untersucht. Sie haben festgestellt, wenn die Giraffe zu fressen beginnt, dann lässt die Akazie einen Duftstoff los, ein Gas. Und dieser Duftstoff wird mit dem Wind verbreitet und warnt alle anderen Akazien, Achtung, da kommt Giraffe. Dann nimmt sie aus den Wurzeln einen bitteren Stoff, Tannin, in die Blätter. Und die Blätter werden bitter und wenn die Giraffen diese bitteren Blätter fressen, dann kriegen sie eben entsetzlich Bauchweh. Das Lustige ist, dass die Giraffen auch gelernt haben, in Anführungszeichen. Die Forscher haben beobachtet, dass die Giraffen einen Akazienhain immer nur gegen den Wind angreifen, sodass sich die Akazien vorher nicht warnen können. Sie greifen also einen Akazienhain gegen den Wind an, fressen, fressen, fressen und gehen dann weiter. So kommen die Giraffen auch auf ihre Rechnung. Also wenn man einen Wald anschaut, dann sieht man da einzelne Bäume, eine Eiche, eine Buche, eine Lärche und so weiter. Wenn man das unter dem Boden anschaut, dann ist das ein riesiges dynamisches Netz. Da verbinden sich Pflanzenwurzeln mit Pilzfäden. Und das ganze Pilzwurzelgeflecht unter einem Wald ist wahrscheinlich vom Volumen her größer als der Wald darüber. Weil die hängen alle zusammen. Da hängt unterirdisch mit diesem Netz die Eiche zusammen mit der Buche oder mit der Lärche oder mit, was gibt's noch, mit der Tanne. die sind untereinander verbunden. Und in der Wissenschaft heißt das eben das WWW, das World Wide Web und nicht das World Wide Web.
Das bedeutet waldweites Netz, sagt Florian Köchlin, in Anlehnung an das World Wide Web im Internet, also das weltweite Netz.
Das World Wide Web, dieses Netz unter dem Boden, das nützt sowohl den Bäumen wie auch den Pilzen. Die Pilze kriegen von den Bäumen Zuckerverbindungen und die Bäume von den Pilzen Nährstoffe. Aber man weiß inzwischen, dass die Bäume auch untereinander Nährstoffe austauschen und vielleicht sogar Informationen untereinander austauschen, da unter dem Boden. So dass wir eigentlich so etwas wie ein riesiges unterirdisches Internet haben bei den Bäumen.
Also ja, Bäume können Schmerzen empfinden, wenn man die Kruste, also so gesagt die Baumrinde von den Bäumen abzieht, dann tut denen das auch weh, nur man kann es jetzt halt nicht so richtig fühlen oder so.
Wenn du dir ein Baumhaus baust und Nägel in die Äste schlägst, ist es dem Baum ziemlich sicher, ziemlich egal.
Wenn man irgendwie was abbricht oder so oder irgendwas da reinschabt in den Baum oder was er rauskriegen will, dann kommt da auch Baumharz und das ist, glaube ich, ein bisschen wie das Blut irgendwie, keine Ahnung. Aber das tut ihm bestimmt weh, weil es sind ja auch Lebewesen.
Schlimm wird's, wenn du die ganze Rinde einschneidest, weil dort, gerade unter der Rinde, sind so Leitungsbahnen, die für den Baum wichtig sind. Also wenn du rings um den Stamm die Rinde wegnimmst, das hat er gar nicht gern. Aber so einen Nagel einschlagen und sich vergnügen in einem Baum, das findet er sicher toll.
Pupsende Giraffen und das Geheimnis des Akazienbaums. Alles, was es über die Selbstverteidigung von Bäumen und anderen Pflanzen zu wissen gibt, hatte Kakadu-Reporterin Ulrike Klausmann für uns. Und mit einer Pflanze geht es jetzt auch direkt weiter. Wie ihr wisst, stellen wir euch bis zum Ende des Monats jeden Tag eine andere Blume vor. Und heute ist das die
Quiz! Sage mir, wie heißt diese Pflanze hier?
Kriechender Günsel.
Richtig! Und das ist über sie wichtig.
Der kriechende Günsel gehört zu den Lippenblütlern. Manchmal wird er auch Kriechgünsel genannt, weil er viele Ausläufer bildet, die über den Boden kriechen. Die schönen blauen bis violetten Blüten verteilen sich schon im April zusammen mit den grünen Blättern an einem Stängel, der kerzengerade nach oben ragt.
Blum, Blum, Blümchen, Blüm, trägst du heute ein Kostüm, malte dich der Frühling grün. Blum, Blum, Blümchen, Blüm.
Der Günsel sieht sehr schön aus und sie sehen auch so wie ein Kaktus aus, der gerade Blumen bekommen hat. Die haben ja auch immer Blumen. Sie sind blau oder auch ein bisschen so lila. Hier sehen sie aus wie kleine Tannen. Ich finde sie auch äußerst schön und ich habe ihn heute schon mal gesehen. Den kriechenden Günsel kann man auch schon im April sehen.
Der kriechende Günsel ist bei uns überall zu Hause. Er wächst aber auch in Nordafrika. In manchen Gegenden hat er noch andere Namen, wie zum Beispiel Gutzegagel, Heil- oder Gurkekraut. Tinkturen aus Günsel helfen bei offenen Wunden. Die Blätter werden zu Tee verarbeitet, der beruhigend wirkt, Bauch- und Halsschmerzen lindert. Günsel schmeckt sogar zu Salaten. Da, wo er wächst, ist der Boden besonders nährreich. Er fühlt sich auf Wiesen, in Laubwäldern und Gärten sehr wohl.
Morgen geht's wieder aufs Ganze mit einer neuen Pflanze. Und ich heiße übrigens Giersch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Kakadus für heute. Wenn ihr mögt, hört doch Sonntag wieder rein. Ab 7.30 Uhr gibt es die Erzählung Der lachende Wald und um 8 Uhr geht es weiter mit dem Hörspieltag und dem Märchen Wie man eine Prinzessin kuriert. So, jetzt aber Schluss. Hier in Deutschlandfunk Kultur geht es nämlich weiter mit den Kollegen von der Tonart und die warten schon ganz ungeduldig und ich will wirklich nicht wissen, zu welchen Mitteln die so bei der Selbstverteidigung greifen. Also, bis Sonntag. Tschüss.